Die erste Lesung kommt aus 1. Samuel 18, Verse 1 bis 5. Als er aufgehört hatte, das ist David, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seinen Waffenrock, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog aus, wohin ihn Saul sandte, und handelte weise. Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und er gefiel allem Volk wohl, auch den Knechten Sauls. So, jetzt kommen wir zur zweiten Lesung. Die ist im zweiten Buch Samuel, im ersten Kapitel. David hat gerade vom Tod seines Freundes Jonathan gehört, und das ist seine Reaktion. Kapitel 1, Vers 17 bis 27. Und David stimmte dieses Klagelied an über Saul und Jonathan, seinen Sohn, und befahl, man solle die Kinder Juda das Bogenlied lehren. Sieh, es steht geschrieben im Buch des Redlichen: Die Edelsten in Israel sind auf deinen Höhen erschlagen. Wie sind die Helden gefallen? Sagt es nicht an in Gat. Verkündet es nicht auf den Gassen in Aschkelon, damit sich nicht die Töchter der Philister freuen, damit nicht die Töchter der Unbeschnittenen frohlocken. Ihr Berge von Gilboa, es soll weder Tau noch Regen auf euch sein. Kein Acker, von dem Hebopfer kommen. Denn dort wurde der Heldenschild weggeworfen, der Schild Sauls, als wäre er nicht gesalbt mit Öl. Der Bogen Jonathans hat nie gefehlt, und das Schwert Sauls ist nie leer zurückgekommen von dem Blut der Erschlagenen und vom Fett der Helden. Saul und Jonathan, geliebt und lieblich in ihrem Leben, sind auch im Tod ungetrennt. Schneller waren sie als die Adler und stärker als die Löwen. Ihr Töchter Israels weint über Saul, der euch mit Scharlach köstlich gekleidet und euch schmückte mit goldenen Juwelen an euren Kleidern. Wie sind die Helden gefallen, mitten im Kampf? Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Wie warst du mir so lieb? Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist. Wie sind die Helden gefallen und die Streitbaren umgekommen? Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr.
Es gibt zwei Voraussetzungen, damit diese Predigt gesegnet wird. Und die erste ist, dass wir beten. Dann wird die zweite Voraussetzung geoffenbart. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der redet. Wir haben davon gesungen. Du wirst deinem Volk begegnen, gemeinsam, zusammen. Und du wirst auch persönlich mit uns reden. Und wir bitten dich, dass wir beides erleben heute Nachmittag. Wir bitten, Vater, dass die Worte, die aus meinem Mund kommen, die Worte sind, die du gesprochen haben wirst. Und wir bitten dich, dass was wir hören und zu uns nehmen, auch das ist, was du willst, dass wir hören. In Jesu Namen. Amen. Die zweite Voraussetzung ist eher praktischer Natur. Ich muss meine Brille von der Sakristei holen. Manche von euch haben bestimmt vom legendären Fred gehört. Fred war das erste Mitglied dieser Gemeinde mit mir in 1995. Auf Englisch würden wir sagen, in den ersten Jahren waren wir in the trenches zusammen, in den Grabenschützen zusammen. Das schweißt zusammen. Wir haben viel gemeinsam getan und erlebt, viel gewagt und gebetet, haben auch eine Weile als WG zusammen gewohnt. Das war eine Situation da am Anfang der Gemeinde, wo man sich ziemlich gründlich kennengelernt hat. Man merkte bald, ob auf den anderen Verlass war, ob man sich gegenseitig vertrauen kann. So sind wir sehr enge Freunde geworden. Und das hat mich veranlasst, bei seiner Verabschiedung in 1998, glaube ich, das war es. Vielleicht wart ihr noch nicht alle da geboren, ich weiß es nicht. Aber ich habe als Abschiedsspruch diesen Vers von 2. Samuel 1 genommen, der gerade vorgelesen wurde. 1,26, wie heißt es in dieser Übersetzung? Über alles lieb warst du mir. Wunderbar war mir deine Liebe, mehr als Frauenliebe. Das war natürlich ein bisschen ein Wagnis, das zu sagen in einem Gottesdienst heutzutage. Aber ich wollte nicht abgeschreckt werden, zu sagen, was eigentlich stimmte. Ja, es war eine sehr tiefe, gute Freundschaft. Nachher habe ich, also eigentlich viele Jahre später, hat jemand mir erzählt, dass es waren einige, die schon gedacht haben, wir waren in einer homoerotischen Beziehung. Aber die meisten waren klar, dass das nicht der Fall war. Deswegen, ich denke, die meisten haben es so verstanden, wie das gemeint war. Nun, ja, es geht um verlässliche Freundschaft. Und die heutige Predigt ist gewissermaßen das Pendant zu Larrys Predigt vor 2 Wochen. Vielleicht waren einige von euch da. Sein Thema war Gottes Plan für Sexualität. Heute geht es um Gottes Plan für Freundschaft. Und ich werde den Schwerpunkt legen, aus Gründen, die wahrscheinlich klar werden, auf Freundschaft zwischen Menschen vom selben Geschlecht. Nicht, dass ich ein Problem habe mit Freundschaften mit Menschen aus dem anderen Geschlecht, aber ich will einen Schwerpunkt auf. Ich benutze 2 Kürzel, FMG und FMA. FMG, Freundschaft mit Gleichen. FMA, Freundschaft mit Andersartigen. Bisschen komisch vielleicht, aber ich hoffe, das wird klar. Ich habe auch gedacht, man könnte FMG für die Frauen benutzen, für den anderen Geschlecht, das andere Geschlecht, Freundschaft mit Gömischen. Aber das wäre ein bisschen zu sächsisch für mich. Deswegen bleiben wir bei Freundschaft mit Gleichen, mit dem gleichen Geschlecht, Freundschaft mit Andersartigen. Und an so einem schwülen Nachmittag, wichtig, seid ihr bestimmt froh, dass ich alles unter nur 2 Stichworte, Wörter behandeln will. Das erste Stichwort ist Vorlage. Diese Freundschaft zwischen David und Jonathan soll als Vorlage für unsere Freundschaft mit Gleichen dienen. Wie ihr gehört habt, waren sie von Anfang bis zum Ende des bis zum Ende des Lebens von Jonathan, stark miteinander verbunden. Die Freundschaft ist in poetischer Art und Weise beschrieben. Am Anfang in 1. Samuel 18 geht es, die Richtung ist von Jonathan zu David. Das ist so die Betonung da. Es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele, eine Redewendung, die zweimal benutzt wird. Sie schließen einen Bund miteinander in Vers 3. Ein Bund, das ist eine Art Vertrag, wo man sich verpflichtet auf einiges. Und sie verpflichten sich zu einer tiefen Freundschaft. Angeblich haben sie normalerweise einen Bund geschlossen, in dem ein Tier in Teile zerschneiden wurde. Und man ging durch diese Teile und zurück. Und der Gedanke war, wenn ich mich nicht an diesem Bund halte, wenn ich mein Wort nicht halte, dann soll es mir so geschehen wie dieses Tier. Also das ist so eine sehr ernsthafte Gelöbnis sozusagen. Dann tut Jonathan etwas, was uns komisch klingt oder gömisch. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Das ist wahrscheinlich auf der einen Seite eine symbolische Handlung, die darauf hinweist, dass er ihm David voll vertraut. Er hat überhaupt kein Bedenken, sozusagen nackt, unbewaffnet vor ihm zu sein. So ist seine symbolische Handlung dafür. Aber der Kommentar, den ich dafür gelesen hatte, meint, es war wahrscheinlich eine Art prophetische Handlung, denn diese waren Symbole für seinen Rang, für seinen Status. Er war der Sohn des Königs. Er sollte nach dem Tod von Sauls König werden. Aber es scheint, dass er schon ahnt, es wird nicht so passieren. David wird sozusagen das Reich vererben oder erben und nicht er. Und deswegen ist das eine Art prophetische Handlung, dass er diese Sachen, diese Zeichen von seinem Status ablegt. Es ist, als ob er hier ganz am Anfang der Freundschaft mit David als Thronfolger abdankt und den Weg frei macht für seinen Freund David. In diesen Handlungen, Bund schließen und das mit den Kleidung und so weiter, sieht man zwei grundlegende Zutaten einer Freundschaft. Es ist die Treue. Man ist absolut zuversichtlich, dass der andere sein Wort hält. Und dann ist es so eine Art Freude an Erfolg des anderen, Freude an Gedeihen des anderen. Jonathan hat überhaupt kein Neid, dass David König wird, dass David ihn viel erfolgreicher sein wird und beliebter sein wird als er selbst. Und er hätte Gründe gehabt, neidisch zu sein. Es heißt im nächsten Vers: David zog in den Kampf, und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Ich glaube, das ist auch eine bessere Übersetzung, als handelte sich weise. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Saul, Sie werdet vielleicht daran erinnern, dass Saul selbst neidisch wurde, aber Jonathan, sein Sohn, nicht. Und wenn wir dann sozusagen nach vorne spülen, ich bin groß geworden in den Tagen von Videos, nicht DVDs. Wenn man nach vorne spült, bis zum Ende vom Leben von Jonathan, er ist im Kampf gegen die Philister neben zwei Brüdern und seinem Vater getötet, am Ende von 1. Samuel. Und so hören wir nicht vom anderen Ende der Freundschaft, sondern so nicht nur vom anderen Ende der Freundschaft zeitlich, sondern wir hören auch in Kapitel 1 von der anderen Seite. Diesmal geht es von David zu Jonathan. Und so kommt es zu diesem Ausdruck, dass keiner von uns ohne gewisse Scheu und Hemmungen sagen würde: Über alles lieb warst du mir, wunderbar war mir deine Liebe, mehr als Frauenliebe. Es stimmt schon, dass Freundschaft mit Gleichen eine andere Qualität hat als Freundschaft mit Andersartigen. Ich meine nicht besser oder schlechter, nur anders. Wir sollten die Unterschiede zwischen Mann und Frau nicht nivellieren. Wir sind anders und es ist gut so. Wir leben Freundschaften anders. Zum Beispiel typisch ist, Männer vertiefen ihre Freundschaften, indem sie was Gemeinsames tun, die Frauen dadurch, dass sie gemeinsam reden. Bisschen karikaturhaft, aber es stimmt. Ich habe viele Jahre das zumindest beobachtet. Man öffnet sich einem Gleichen leichter und anders als einer Andersartigen. Es gibt vieles, was ich nur mit einem männlichen Freund besprechen würde. Es ist einfach so, es ist leichter so, das ist es. Aber bestimmte Zutaten sind für alle Freundschaften wichtig, ob mit Gleichen oder mit Andersartigen oder sogar in der Ehe. Zum Beispiel die wir früher betrachtet haben. Treue ist absolut notwendig für jede Freundschaft. Und gut ist auch diese Freude an Gedeihen des anderen, der anderen. Und Jonathan hatte sich über die Jahre in beiden Bereichen als treu bewiesen. So frage ich uns, wie steht es mit unseren FMG-Freundschaften mit Gleichen? Leben wir nach dieser Vorlage? Haben wir überhaupt solche Freundschaften? Und wenn ja, leben wir sie so treu und intensiv wie David und Jonathan? Das ändert sich natürlich über die Jahre, das ändert sich, wenn man umzieht und in einem neuen Ort ist und so weiter. Manche Freundschaften bleiben bestehen, pflegeleicht, manche brauchen mehr Pflege und ändern sich ein bisschen. Letzte Woche wurde ich ein bisschen herausgefordert. Ich sprach mit jemandem, ich war auf Besuch einer Gemeinde, die uns unterstützt in England. Ich habe da so ein bisschen berichtet, keine Predigt, sondern so einen Bericht. Und einem, den ich damals gekannt hat, vor 25 Jahren, hat mir erzählt, dass er vor etwa 5 Jahren seinem Bruder eine Niere verschenkt hat. Ich hoffe, das ist Niere, nicht Leber. Nieren hat man 2, oder? Und ja, genau, das ist richtig dann. Und ich habe ihn dann gefragt, was bedeutet das? Ist das unbedenklich für dich? Und gibt es dann Gefahren für dich? Und ich habe mir überlegt, würde ich das für meinen Bruder oder Schwester tun? Dann habe ich überlegt, hätte ich das für einen Freund getan? Würde ich das für einen Freund tun? Bin ich so, ich denke David oder Jonathan, hätte das ohne Bedenken, ohne viel nachzudenken getan, wenn es wichtig wäre. Und das war für mich so ein gewisser Punkt, wo ich merkte, ja, die Herausforderung ist schon heftig. Und vielleicht können wir nächste Woche, wenn es mit Berühren klappt, also der Plan ist, dass nächste Woche predigt Rudi über ein anderes Thema, aber wir könnten Berühren nachher als Treffen haben, wo wir einiges von diesem predigt, aber auch einiges, was ich dazu bringe, diskutieren können in diesem ganzen Bereich. Wir sollen Freundschaften nach dieser Vorlage fördern und pflegen. Ich habe schon darauf hingedeutet, dass manche Theologen sogar behaupten, David und Jonathan waren Liebhaber, sie lebten eine homoerotische Beziehung. Das finde ich in gewissem Maßen typisch für unsere Gesellschaft, dass wir davon ausgehen, dass Intimität, eine intime Freundschaft, immer erotischer Natur sein muss. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und in diesem Fall wäre das schon aus einem sehr wichtigen Grund ausgeschlossen. Und das hängt mit unserem zweiten Stichwort zusammen, Verbot. Es gibt ein Verbot an eine solche sexuelle Beziehung in der Bibel. Der Kirchenvater Augustinus heißt das auf Deutsch, glaube ich, hat diese Redewendung oder diesen Spruch ausgegeben: Das Verderben des Besten ist das Schlimmste. Ich denke, das ist sehr oft wahr mit der ganzen Frage Sexualität, Genderfragen, wie Gott uns als sexuelle Wesen geschaffen hat. Das Verderben des Besten, es ist eine sehr gute Idee, eine gute Erfindung Gottes. Das Verderben des Besten ist das Schlimmste. Sex mit Andersartigen ist sehr gut, wenn es in dem sicheren, geborgenen Rahmen, für den Gott gesorgt hat, gelebt wird. Das ist die Ehe, wie Larry vor zwei Wochen ausgelegt hat. Aber wenn Freundschaft mit Gleichen zu Sex mit Gleichen mutiert, gilt dieser Spruch von Augustinus: Das Verderben des Besten ist das Schlimmste. Es ist ein Verderben der Freundschaft und es ist ein Verderben der Sexualität. In der Schrift ist es klar, das hätte David und Jonathan ganz gut gewusst, dass dies Gottes Meinung entspricht, dass es verboten ist. Ich will nicht tief auf diesen Text eingehen. Ich will sie nur kurz, die wichtigsten Texte, vorlesen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir die ab und zu hören. Die sind schwierig für uns zu hören in unserer Gesellschaft. Die sind für manchen schwer zu hören aus ganz persönlichen Gründen, weil sie selbst angezogen fühlen zu Menschen vom selben Geschlecht. Aber ich denke, es ist gut, dass wir Gottes Wort hören. Und ich habe das unter drei Untertitel. Erstens, es ist ein Gräuel. Und ich gehe davon, dass es ein Gräuel ist, weil das gegen die Schöpfungsordnung Gottes, die gute Schöpfungsordnung Gottes, stößt. 3. Mose 18, 12. Ja, 18, 22 statt 12. Du sollst nicht bei einem Mann liegen, wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Dafür gibt es auch Konsequenzen. 20, 13. Wenn jemand bei einem Mann schläft, wie bei einer Frau, so habe beide einen Gräuel getan und sollen des Todes sterben. Ihr Blut sei auf ihnen. Heftige Worte. Und hier sollte ich vielleicht sagen, ihr könnt vielleicht denken, naja, das ist dritte Mose, das ist diese viele Gebote, manche, viele gelten nicht mehr. Das stimmt, Jesus hat zum Beispiel die Speisegebote aufgehoben im Neuen Testament. Und Petrus musste das auch nachlernen, Apostelgeschichte 10, ganz klar. Und die Vorschriften, wie man Opfer darbringen sollte, um sich mit Gott zu versöhnen, die sind nicht mehr nötig, die sind so aufgehoben, weil Jesus das letzte Opfer war. Aber nirgendwo sind diese Art von Gebote aufgehoben im Neuen Testament von Jesus. Ich würde eher sagen, die sind unter, was war das nochmal? Unterstrichen. Und das war zum Beispiel ein Vers von Larrys Lesung vor 2 Wochen. Die fragen ihn eine Frage zu Scheidung eigentlich, und er antwortet mit einer Antwort über Sexualität. Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach? Und er zitiert dann von 1. Mose. Also es gibt kein neues Wort von Jesus dazu, zur Sexualität. Habt ihr nicht gelesen? Es ist alles schon gesagt, was gesagt werden muss. Also ist es ein Gräuel? Es ist ein Symptom, und ich will betonen, das ist das Ausleben solcher Triebe, nicht das Gefühl selbst, zu einem derselben Geschlechts angezogen zu werden. Wir werden das nächste Woche besprechen, ein bisschen mehr so nuancieren. Aber ich will nur klar sagen, das geht hier um die Praxis, ist ein Symptom für eine bestimmte Einstellung zur Wahrheit, die Gott preisgegeben hat. Wo Gott was gesagt hat, es ist, als ob Menschen durch ihr Tun das unterdrücken wollen. Und das ist, was Paulus meint in Römer 1. Ich werde das nicht viel erklären, ich werde es einfach vorlesen. 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über, nicht über Homosexualität alleine, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten oder unterdrücken, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, also keine Ausrede. Und so geht es weiter, 24. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leibe untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in der Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Einziger Punkt, den ich da unterstreichen will, es ist ein Symptom von einer ablehnenden und auflehnenden Haltung zu Gott. Und drittens, es ist als Sünde, wo man, worüber man kein Buße getan hat, es ist eine Sünde, dass ein Ausschlusskriterium vom Reich Gottes sein kann. 1. Korinther 6, 9 bis 11. Nochmal, das ist eine ganz lange Liste. Das ist nicht nur bestimmtes sexuelle Fehlverhalten. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Vielleicht als Erklärung, das Griechische ist wahrscheinlich ein Ausdruck für sozusagen, wenn zwei Männer miteinander Verkehr haben, einer nimmt sozusagen die frauenähnliche Seite und der andere der Mann männliche Seite. Das ist, was hier gemeint ist mit Lustknaben, noch Knabenschänder. Noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Keine Hoffnung, denken wir vielleicht. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das habe ich heute nur kurz so geschildert, denn ich will was anderes eigentlich betonen. Nicht was verboten ist, sondern einige Worte dazu, warum verboten wird. Warum gibt es dieses Verbot von Sexualität mit Gleichen? Zwei Punkte, glaube ich, sind hier wichtig. Erstens, weil Gott weiß. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Er weiß, was für uns Menschen gesund ist, wie wir am besten nach seinem Plan leben, wie wir seine Absichten für uns genießen können, wie wir als Menschen gedeihen können. Die wesentlichste Zutat in einer Freundschaft ist Vertrauen. Das gilt auch für unsere Beziehung mit Gott. Wir können und sollen Gott vertrauen, dass er kein Spielverderber ist, sondern das Allerbeste für uns vorsieht. Er will, dass wir die Sexualität so genießen, im geschützten Rahmen, den er vorgesehen hat, oder eben es ist gesünder, es nicht zu genießen. Weil Gott weiß. Ich denke, das Verbot ist leichter zu verstehen, wenn man das nicht außer Auge verliert. Weil Gott weiß und er weiß, was die Schöpfung beweist. Wir sollten erwarten, also wir sprechen manchmal von zwei Büchern, die wir von Gott geschenkt bekommen zu lesen. Es ist das Buch der Offenbarung, ich meine die ganze Bibel ist Gottes Offenbarung, das ist das eine Buch. Das andere Buch ist eigentlich die Natur, die Welt, die Schöpfungsordnung, wie man die auch benennen will oder beschreiben will. Und wir sollten erwarten, dass diese zwei Bücher im Einklang sind. Wenn Gott uns geschaffen hat und weiß, was das Beste für uns ist, dann werden wir höchstwahrscheinlich das in der Natur bewiesen haben oder bewiesen finden. Meine These wäre, und das können wir nächste Woche weiter besprechen, es ist in diesem Bereich mit Sexualität, mit Gleichen so. Kurz gefasst, was Gott verboten hat, ist ungesund. Es ist ungesund für den Körper, für den äußeren Menschen sozusagen. Es ist psychisch ungesund, also für den inneren Menschen ungesund. Und es ist ungesund für die Gesellschaft. Zum Beispiel habe ich diese Woche ein Buch, das ich die Hälfte gelesen habe. Es ist Zeugnisse von Männern und Frauen, die Kinder von Homosexuellen, also lesbisch oder homosexuellen Eltern waren. Und wie sie darunter gelitten haben. Und wie sie heute noch darunter leiden. Das ist nicht gut für unsere Gesellschaft. Ein Kind hat das Recht auf einen Vater und eine Mutter. Das können wir nächste Woche ein bisschen vertiefen, warum das so wichtig ist, besonders heute. Ich weiß, dass diese alle kontroverse Behauptungen sind, aber wir werden die Chance haben, das zu besprechen. Wenn du nicht dabei sein kannst nächste Woche, dann können wir nachher auch das besprechen. Ich will mit zwei Gedanken zum Schluss kommen. Ich würde sagen, diese sind Gedanken, die ein bisschen halbgebacken sind, aber ich lege sie vor sozusagen zur Prüfung, zum Nachdenken. Ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, sie wird klar. Freundschaft mit Gleichen. ist aus demselben Grund leichter, wie Sex mit Gleichem ungesund ist. Also Freundschaft mit Gleichem ist aus demselben Grund leichter, wie Sex mit Gleichem ungesund ist. Nämlich, weil wir ähnlich sind, verstehen wir einander leichter. Für einen Mann ist ein anderer Mann weniger rätselhaft, viel weniger, vielleicht um ein Hundertstel weniger rätselhaft als eine Frau. Und ich denke, die Frauen finden uns, vielleicht würden sie ein anderes Wort benutzen, aber Männer sind ein bisschen anders, weil wir sind so offene Bücher, aber wir sind immerhin schwer zu verstehen, vielleicht können wir sagen. Oder vielleicht denkt ihr völlig anders. Aber ich höre auch mit dem Graben jetzt. Weil wir ähnlich sind, müssen wir wenig Rücksicht auf den anderen nehmen. Und man kann sich mehr leicht bedienen. Und das geschieht, glaube ich, in der Sexualität zwischen Männern. Ich will nicht zu detailliert erklären, aber im Grunde, die Frau braucht länger, um angemacht zu werden. Und das dient als eine Art Bremse. Und wenn die Bremse nicht da ist, können die Männer mit vielen Partnern an einer Nacht schlafen. Ja, und das zum Beispiel ist ein Beispiel, wo das Gleichsein ungesund ist für eine sexuelle Auslebung der Sexualität. Und der andere Punkt ist sozusagen ein Spiegelbild davon. Freundschaft mit Andersartigen ist aus demselben Grund mühsamer wie Sexualität mit Andersartigen gesund ist. Diese Andersartigkeit ist spannend. Beide Partner müssen sich bemühen, das gegenüberstehenden Rätsel zu lieben und Freude zu schenken und so weiter. Und weil das nicht so leicht ist, man muss sich daran arbeiten, ist das eigentlich ein gesunderes Ausleben der Sexualität. Und so sind wir beide bei dieser beiden Zutaten in der Freundschaft zwischen David und Jonathan. Auf der anderen Seite die Treue zueinander und auf der anderen Seite die Freude, wenn die andere Freude hat und gedeiht und floriert. Und vielleicht sollen wir unser lieber Heiland nicht außen vor lassen, ganz am Ende. Es gibt einen Spruch, Sprüche 18, 24, da heißt es über Freundschaft. Wer viele Freunde hat, wird an ihnen zugrunde gehen. Vielleicht sollte man sagen, wer zu viele Freunde hat. Aber es gibt einen Freund, der fester zu dir steht als ein Bruder. Unser Heiland Jesus Christus ist uns ein Freund, der Treue, der immer Freude dran hat, wenn es uns gut geht, wenn wir gesund sind und gesund leben. Er will das, er kümmert sich darum, wenn wir ihm das erlauben. Er ist der Freund, der fester zu uns steht als ein Bruder. Und auf der anderen Seite und in die andere Richtung, so soll unsere Liebe zu Jesus Christus sein. Unsere Liebe zu ihm soll gekennzeichnet sein von Treue, dass wir ihm gegenüber unser Wort halten und von dieser Freude, wenn es ihm gut geht. Wir würden das so ein bisschen theologischer sagen. Es soll uns eine große Freude sein, wenn er verherrlicht wird, wenn es ihm in der Hinsicht gut geht, sollen wir uns freuen. Also eine Vorlage hier für Freundschaft mit Gleichen, aber Jesus Christus als die große Freundschaft für uns alle in unserem Leben. Lasst uns beten. Danke, Vater, für die Tatsache, dass du uns so anders geschaffen hast und gerade für diese Andersartigkeit der Geschlechter. Wir preisen dich dafür, dass du das für einen guten Zweck meinst. Du willst, dass es uns ein Segen ist, und wir danken dir für die Freundschaften, die wir haben mit Andersartigen und mit Gleichen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, gute, tiefe Freundschaften zu haben. Richtig enge Freundschaften, so wie David und Jonathan haben. Und wir, die nicht verheiratet sind, wollen das besonders für uns bitten, damit unsere Sehnsucht vielleicht nach dieser sehr tiefen Partnerschaft und Liebe mit einem vom anderen Geschlecht in einer anderen Art und Weise zu einem bestimmten Grad erfüllt werden kann. So bitten wir dich, Vater, für uns Singles, gute Freundschaften. Aber wir bitten dich auch für die, die verheiratet sind oder auf dem Weg dahin, dass sie ihre Freundschaften mit Gleichen nicht vernachlässigen, aber sich immer mehr darüber freuen und sie aufbauen und pflegen. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen.